Weißt du, wenn du draußen arbeitest, sagen wir, du benutzt einen schweren Hammer, dann sieht jeder den Schweiß auf deiner Stirn. Man sieht sofort diesen enormen physischen Aufwand.
Ja, das ist greifbar.
Genau, total greifbar. Wenn du heute aber an deinem Schreibtisch eine wirklich brillante, hochsichere Systemarchitektur entwirfst oder tiefgründige Datenanalysen per KI generierst, dann sieht die Öffentlichkeit am Ende oft nur einen winzigen Stempel. Da steht dann einfach KI generiert.
Richtig.
Und die sofortige, völlig unbewusste Reaktion der meisten Leute ist dann, naja, du hast wahrscheinlich absolut nichts getan, außer vielleicht mal kurz einen Knopf zu drücken.
Mhm. Absolut.
Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen ausführlichen Betrachtung. Schön, dass du, der uns gerade zuhört, wieder bei dieser gemeinsamen Recherche dabei bist. Wir knöpfen uns heute nämlich an den wirklich taufrischen Blogartikel vor.
Ja, der ist extrem aktuell.
Genau, datiert auf den heutigen 17. August 2026, geschrieben von Rob von Linder. Der Titel ist schon mal eine Ansage. Der One-Prompt-Mythos, warum ein KI-Wasserzeichen nicht null menschliche Anstrengung bedeutet.
Ein sehr treffender Titel.
Finde ich auch. Und unsere Mission heute ist es, herauszufinden, was diese neuen Transparenzregeln, speziell vom neuen EU-AI-Act, eigentlich wirklich für die tägliche Arbeit mit künstlicher Intelligenz bedeuten. Und vor allem, warum dieser kleine Stempel KI generiert, massiv in die Irre führen kann.
Mhm.
Egal, ob du dich jetzt gerade auf ein wichtiges Meeting zur KI-Implementierung vorbereitest oder ob du einfach nur versuchst, im aktuellen Informationschaos nicht völlig unterzugehen, dieses Wissen heute bewahrt dich davor, den wahren Aufwand hinter wirklich exzellenter KI-Arbeit komplett zu unterschätzen.
Das ist ein entscheidender Punkt für jeden, der in der Praxis damit zu tun hat.
Absolut. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Der EU-AI-Act ist jetzt voll in Kraft. Transparenz ist also gesetzliche Pflicht. Aber warum führt das plötzlich zu so einem riesigen Problem in unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung?
Was hier wirklich faszinierend ist, das ist dieser Kontrast. Wir haben hier eine absolut gut gemeinte rechtliche Vorgabe, die aber frontal mit der menschlichen Psychologie kollidiert.
Mhm. Wie meinst du das genau?
Also der EU-AI-Act verlangt ja im Kern, dass Bilder, Texte oder auch Code, die mit generativer KI erstellt wurden, irgendwie gekennzeichnet werden. Mit sichtbarem Wasserzeichen oder eben eingebetteten Metadaten.
Ja, das klingt ja erstmal total logisch.
Ist es auch. Die Intention der EU ist klar. Die Gesellschaft soll einfach wissen, wann eine Maschine im Spiel war. Aber das Problem, also dieses psychologische Missverständnis, das entsteht im Bruchteil einer Sekunde beim Betrachter.
Okay.
Das Label sagt rein sachlich, KI war hier beteiligt. Aber das Gehirn des Betrachters übersetzt das unbewusst sofort in, das wurde automatisiert auf Knopfdruck generiert.
Ah, und genau das ist dieser One-Prompt-Mythos, den Van Linder in seinem Text so treffend beschreibt.
Exakt.
Diese Illusion einer absoluten Mühelosigkeit. Ich glaube, die Leute stellen sich das oft so vor. Man setzt sich entspannt vor den Rechner, tippt einen einzigen magischen Satz ein.
Schreib mir ein Bestseller-Fachbuch.
Genau. Und dann drückt man Enter, geht sich in Ruhe einen Kaffee holen und wenn man zurückkommt, liegt das fertige Meisterwerk quasi auf dem Silbertablett ausgedruckt bereit.
Ja, und das ist ein fatales Bild, weil es die enorme kognitive Last, die eigentlich dahinter steckt, komplett verdeckt. Wir Menschen neigen psychologisch leider dazu, Prozesse einfach abzuwerten, wenn wir die Reibung dahinter nicht sehen können.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Richtig. Wenn das Endprodukt fehlerfrei, glatt und perfekt formuliert vor uns auf dem Bildschirm liegt, dann verschwinden diese ganzen Stunden der menschlichen Strukturierung, des ständigen Gegensteuerns und der strengen Qualitätssicherung völlig aus unserem Blickfeld. Für Außenstehende wirkt dieses KI-Label oft wie so ein kleines Geständnis.
Wie ein Geständnis?
Ja, so als würde man zugeben, ich habe hier eine Abkürzung genommen oder ich habe ein bisschen geschummelt.
Weißt du, ist das nicht so, als würde man ein unglaublich komplexes Michelin-Sterne-Gericht in einem Restaurant serviert bekommen und dann liest man auf der Speisekarte ganz klein, maschinell erhitzt.
Oh, das ist ein guter Vergleich.
Und dann denkt man sich sofort, ach, der Koch hat eigentlich gar nichts gemacht, der hat nur die Mikrowelle angemacht, obwohl das Gericht vorher stundenlang von Hand vorbereitet, mariniert und drapiert wurde.
Ja, das trifft's perfekt.
Also was bedeutet das alles konkret für uns? Warum fallen wir als Gesellschaft so unfassbar leicht auf diese Illusion der Mühelosigkeit herein?
Naja, weil das Endprodukt oft so wahnsinnig poliert aussieht. Die Transparenz, die der EU AI Act fordert, ist ja essentiell. Da sind sich die meisten Experten einig.
Klar.
Aber, und das ist das Kernargument des Autors, wir müssen dringend anfangen zu unterscheiden. Eine automatisierte Generierung auf Knopfdruck, die vielleicht nur generisches Rauschen oder oberflächliches Trivialwissen produziert, das ist das eine.
Mhm.
Aber eine tiefe, intensive Mensch-Maschine-Ko-Kreation ist etwas völlig anderes. Da steckt harte Arbeit drin.
Um dir, der uns jetzt gerade zuhört, mal zu zeigen, dass das nicht nur so dahergesagte Philosophie ist, wechseln wir jetzt mal von der reinen Theorie direkt in die Praxis des Autors. Wenn es nämlich wirklich nicht nur dieser eine Prompt ist, was macht der Mensch dann eigentlich stundenlang vor dem Bildschirm?
Eine ganze Menge.
Van Linder nimmt in seinem Artikel ja praktischerweise sein aktuelles Buchprojekt als Anschauungsmaterial. Er schreibt gerade ein technisches Buch über sogenannte Multivendor Agentic Systems.
Ein hochkomplexes Feld.
Absolut. Und für alle, die das nicht täglich auf dem Schirm haben, wir reden hier von Systemen, in denen mehrere völlig unabhängige KI-Agenten zusammenarbeiten.
Genau. Stell dir eine Firmenarchitektur vor, in der vielleicht ein KI-Agent von OpenAI, eine andere von Google und dann noch ein lokales europäisches Open-Source-Modell im Hintergrund kooperieren müssen, um einen einzigen Geschäftsprozess abzuwickeln.
Mhm.
Diese Agenten müssen Aufgaben aushandeln, sie müssen Datensätze austauschen und selbstständig Entscheidungen treffen.
Und die architektonische Herausforderung für den Autor ist es jetzt, haargenau zu beschreiben, wie man so ein gigantisches Konstrukt baut, ohne dass die Firma die Kontrolle über ihre sensiblen Daten verliert. Richtig.
Richtig. Wie hältst du die Daten souverän? Das ist die Gretchenfrage.
Und da kommen diese extremen geopolitischen Variablen ins Spiel, die im Text wirklich sehr detailliert besprochen werden. Ein System, das global agiert, muss sich ja heutzutage vor verschiedensten Dingen absichern.
Oh ja.
Er nennt explizit den Schutz vor den Überwachungsstrukturen der USA. Und gleichzeitig, quasi auf der anderen Seite des Globus, muss das System die extrem strengen Regularien der CCAC einhalten, also der Cyberspace Administration of China.
Genau, und wir betrachten diese Gesetze und Behörden hier natürlich völlig wertfrei. Einfach als harte strukturelle Variablen für die Technik.
Klar.
In der Praxis bedeutet das schlichtweg, ein Datensatz, der beispielsweise in Europa verarbeitet wird, darf unter keinen Umständen versehentlich über einen amerikanischen Server geroutet werden, wenn jetzt der OpenAI-Agent eine Anfrage an ein anderes Modell schickt.
Ja.
Und gleichzeitig müssen die chinesischen Zertifizierungsanforderungen für bestimmte Datenströme, die nach Asien gehen, strikt eingehalten werden. Das ist für einen Entwickler ein absolutes architektonisches Minenfeld.
Moment mal, da muss ich jetzt aber mal kritisch einhaken.
Nur zu.
Wenn dieses KI-Modell angeblich so wahnsinnig intelligent ist, wie immer alle sagen, sollte es dann nicht ohnehin alle Details über US-Überwachungsgesetze oder eben diese chinesische CAC-Behörde kennen? Ich meine, die haben doch das halbe Internet gelesen.
Haben sie ja.
Warum muss der Autor da dann noch so unfassbar viel Arbeit reinstecken? Wenn ich der KI einfach sage, bau mir eine rechtskonforme Architektur, dann macht die das doch, oder nicht?
Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, müssen wir verstehen, wie diese Modelle eigentlich ticken. Ich zitiere hier mal eine zentrale Erkenntnis aus dem Text. KI nimmt dir das Denken nicht ab. Sie spiegelt nur die kognitive Strenge wider, die du hineinsteckst.
Okay, das musst du mir genauer erklären.
Die KI hat diese Gesetzestexte zwar gelesen, aber sie operiert im Kern als ein stochastisches Modell. Das heißt, sie sucht immer den statistisch wahrscheinlichsten, den effizientesten und den häufigsten Weg in ihren Daten.
Mhm. Der Weg des geringsten Widerstands.
Exakt. Wenn du ihr jetzt den abstrakten Befehl gibst, ein Datenrouting zwischen zwei Agenten zu entwerfen, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit vorschlagen, lass uns alle Daten einfach über eine zentrale, skalierbare US-Cloud leiten.
Ah.
Weil das in ihren Trainingsdaten die häufigste Lösung für große Firmen ist.
Genau.
Und das wäre im Kontext europäischer Datensouveränität sofort ein massiver, strafbarer Compliance-Verstoß. Die Maschine erkennt von sich aus nicht, dass in diesem speziellen Fall die pure technische Effizienz dem Datenschutz untergeordnet werden muss.
Verstehe.
Ohne das präzise, strategische Fachwissen und das harte Gegensteuern durch den Menschen produziert das System lediglich Allgemeinplätze. Das ist für so ein technisches Fachbuch auf diesem Niveau völlig unbrauchbar. Man braucht einen menschlichen Architekten.
Das leuchtet ein. Und das bringt uns zu der wirklich brennenden Frage. Wenn die KI von alleine nur dieses Trivialwissen liefert und immer den einfachsten Weg sucht, wie zwingt man sie dann zu solchen Höchstleistungen?
Das ist der harte Teil der Arbeit.
Hier wird es jetzt nämlich richtig spannend. Wir blicken jetzt tief in den 3-Schritte-Workflow, den der Autor beschreibt, den er nutzen muss, um auch nur ein einziges, brauchbares Kapitel aus der KI herauszubekommen.
Ein einziges Kapitel, ja?
Schritt 1 nennt er Context Engineering and Architecture. Und wir reden hier definitiv nicht davon, dass man einfach mal schnell 2 PDFs mit Gesetzestexten in ein Chatfenster zieht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Bevor auch nur ein einziger generierter Satz auf dem Bildschirm erscheint, muss der Mensch extrem viel technischen Kontext kuratieren, strukturieren und einspeisen.
Mhm.
Einfach nur Dokumente hochzuladen würde das System völlig überfordern. Die begrenzten Aufmerksamkeitsmechanismen der KI, also das, was man als Context-Window bezeichnet, würden dazu führen, dass das Modell völlig den Fokus verliert.
Also muss ich vorarbeiten.
Ja. Beim echten Context-Engineering musst du im Vorfeld als Mensch eine regelrechte Wissensarchitektur aufbauen. Du extrahierst spezifische Paragraphen aus den KAK-Regularien und stellst aktiv die Beziehungen zwischen diesen Fakten her.
Also baue ich als Mensch quasi erst einmal eine detaillierte Landkarte des Problems auf und zeige der KI nicht nur das Ziel, sondern ich markiere ihr jede einzelne gefährliche Klippe auf dem Weg dorthin.
Schön gesagt. Es ist das Gießen eines massiven Fundaments. Wenn dieser Kontext nicht absolut sauber abgegrenzt ist, produziert die KI genau das, was der Autor eben als generisches Rauschen bezeichnet. Schlau klingende Wörter, die technisch wertlos sind.
Okay, das ist Schritt 1. Aber selbst das beste Fundament reicht ja nicht, wenn die KI nicht weiß, wie sie sich auf dieser Landkarte verhalten soll. Das bringt uns zu Schritt 2, Role and Intent Definition.
Ein sehr wichtiger Schritt.
Der Autor gibt den Modellen explizite Personas und strikte Grenzbedingungen. Und ich muss ehrlich sagen, mir hilft hier immer ein bestimmtes Bild, wenn wir über diese kognitive Last reden.
Welches Bild?
Stell dir vor, du bist der Manager von einem Team aus extrem eifrigen, unfassbar schnellen, aber völlig ahnungslosen Praktikanten.
Haha, ja, das trifft es erstaunlich gut. Greifen wir diese Praktikantenanalogie mal auf.
Ja, gerne.
Wenn du diese hochmotivierten Praktikanten hast, die in Millisekunden Milliarden von Textzeilen lesen können, aber null strategischen Weitblick besitzen, dann wird es extrem chaotisch. Du musst ihnen das architektonische Warum hinter dem System förmlich einprügeln.
Ich muss ihnen haargenau erklären, was sie tun sollen. Ich kann ja nicht einfach in den Raum rufen, Leute, baut mir ein sicheres System. Ich muss zu einem spezifischen Praktikanten sagen, hör zu, du bist ab sofort unser europäischer Compliance-Wächter. Deine einzige Aufgabe ist es, jeden Datenfluss zu blockieren, der eine europäische Server-Infrastruktur verlassen will.
Richtig. Das ist dann seine absolute, unverletzliche Grenze. Und in der professionellen Architektur löst man das technisch oft durch sogenannte Adversariale, also gegeneinander arbeitende Agenten.
Ah, wie funktioniert das?
Du nutzt ein KI-Modell, um die eigentliche Architektur zu entwerfen. Und dann nutzt du ein zweites, vielleicht kleineres Guardrail-Modell, das explizit die Rolle eines Angreifers oder eines extrem strengen Prüfers übernimmt.
Mhm.
Dieses zweite Modell hat nur den einen Auftrag. Es soll Schwachstellen in Bezug auf US-Überwachung oder CATS-Konformität im Entwurf des ersten Modells finden und schonungslos aufdecken.
Wow. Und ich als menschlicher Operator sitze über diesen Praktikanten, orchestriere diesen ständigen Streit und muss am Ende bewerten, wer von den beiden jetzt gerade recht hat. Das ist wirklich alles andere als einfach mal einen Knopf drücken und entspannt zurücklehnen.
Absolut. Die Orchestrierung solcher Systeme ist mentale Schwerstarbeit. Du bist hier nicht mehr der passive Konsument.
Sondern?
Der Autor formuliert es so: Man ist Chefarchitekt, leitender Redakteur und strenger Qualitätskontrolleur in Personalunion.
Und das katapultiert uns auch direkt in den dritten und, wie ich finde, vielleicht zermürbendsten Schritt dieses Workflows. Continuous Steering and Quality Control.
Ja, die Qualitätskontrolle.
Denn selbst wenn ich die perfekte Landkarte habe und meine virtuellen Praktikanten exakt gebrieft sind, in der Praxis biegen die doch trotzdem ständig falsch ab, oder? Diese KI hat doch diese fatale Eigenschaft des sogenannten Drifts, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, der sogenannte Model Drift. Besonders bei langen, komplexen Aufgaben wie dem Schreiben eines Fachbuchs ist das ein riesiges Problem. Je länger der Kontext wird, über den die KI nachdenken muss, desto mehr vergisst sie ihre anfänglichen Restriktionen.
Oh, das heißt, sie wird schludrig?
Genau. Sie fängt plötzlich an, diese souveränen Datenströme, über die wir gesprochen haben, wieder zu stark zu vereinfachen, schlicht weil es Rechenkapazität spart.
Krass.
Oder sie fängt an zu halluzinieren. Plötzlich erfindet sie eine fiktive API-Schnittstelle zwischen einem chinesischen und einem europäischen Agenten, eine Schnittstelle, die rechtlich so niemals existieren dürfte.
Okay, und wie greife ich dann als Mensch ein, wenn ich am Bildschirm sehe, halt, die KI schlägt gerade vor, sensibel Daten quer über den Globus zu schicken, tippe ich dann einfach in den Chat, nein, das ist falsch, mach das bitte nochmal neu?
Das ist der klassische Anfängerfehler. Ein simples »Mach das nochmal neu« führt bei diesen hochkomplexen Modellen fast nie zum Ziel. Oft korrigieren sie den Fehler nicht wirklich, sondern sie verpacken ihn nur in eine neue Formulierung.
Mhm.
Oder, was noch viel schlimmer ist, sie zerstören beim Neuschreiben gleich noch funktionierende Teile der restlichen Architektur mit.
Weil die KI eigentlich gar nicht verstanden hat, warum ihr erster Entwurf falsch war?
Exakt. Die Maschine kennt das Konzept von falsch in unserem menschlichen logischen Sinne nicht. Sie erkennt nur Musterabweichungen.
Und was muss ich stattdessen tun?
Der Mensch muss in diesem Moment den Fehler analytisch komplett dekonstruieren. Jeder einzelne generierte Satz muss auditiert werden. Wenn ein Fehler passiert, musst du herausfinden, warum ist das passiert. Fehlt der KI eine spezifische Definition aus unserem Kontext-Engineering? Hat das Guardrail-Modell vielleicht versagt?
Das klingt nach Detektivarbeit.
Ist es auch. Du musst dann den fehlerhaften Logikzweig komplett abschneiden, wieder in den Systemprompt zurückgehen, die logischen Parameter neu ausrichten und das System zwingen, den Gedankengang von einem sauberen Checkpoint aus komplett neu aufzubauen.
Man ist also wirklich permanent damit beschäftigt, den mentalen Faden der Maschine zu reparieren und sie wieder auf Kurs zu bringen?
Permanent.
Und das ist der Punkt in dieser Recherche, an dem diese krasse Diskrepanz zur öffentlichen Wahrnehmung so schmerzhaft deutlich wird. Wenn dieses brillante, kohärente Kapitel über souveräne Datenarchitekturen dann nach all der Mühe endlich fertig ist, dann prangt am Ende dieses Wasserzeichen der EU darauf, KI generiert.
Ein Wasserzeichen, das der Öffentlichkeit suggeriert, die Maschine hätte hier die ganze intellektuelle Schwerarbeit übernommen.
Dabei war die Maschine eigentlich lediglich der Motor, während der Mensch ununterbrochen lenken, bremsen, navigieren und gefühlt auch noch die Reifen während der Fahrt wechseln musste.
Eine sehr treffende Zusammenfassung.
Und damit kommen wir zurück zu unserem Ausgangspunkt und damit auch direkt wieder zu dir, der uns gerade zuhört. Wir können festhalten, der EU AI Act ist zweifellos richtig in seinem Bestreben, nachvollziehbar zu machen, wo KI-Werkzeuge eingesetzt wurden. Transparenz schadet einer Gesellschaft nicht.
Nein, die Rechenschaftspflicht ist extrem wichtig.
Aber wir müssen uns eben bewusst machen, dieser kleine Stempel schmälert in keiner Weise die enorme geistige Leistung, die nötig ist, um diese Systeme zu wahrheitsgemäßer Arbeit zu zwingen. Es trennt eben nicht zwischen dem generischen Rauschen eines One-Prompts und dieser meisterhaften Architekturarbeit, die wir gerade analysiert haben.
Mhm.
Und da möchte ich Van Linders abschließende Frage direkt an dich weitergeben. Wie gehst du eigentlich mit diesem kognitiven Overhead um, wenn du in deinem Alter KI-Systeme steuerst? Unterschätzt du vielleicht manchmal selbst noch die Energie, die es dich kostet, diese digitalen Praktikanten kontinuierlich auf Kurs zu halten?
Das wirft eine wirklich wichtige Frage auf. Ein Gedanken, den wir vielleicht noch als Ausblick am Ende mitnehmen sollten.
Unbedingt, schieß los.
Es ist die logische Konsequenz aus dem Text von Van Linder. Wenn regulatorische Gesetze uns jetzt dazu zwingen, den maschinellen Anteil eines Werkes mit einem Wasserzeichen sichtbar zu machen, werden wir dann in Zukunft vielleicht ein System brauchen, das den menschlichen kognitiven Aufwand misst und zertifiziert?
Oh, wie genau meinst du das? Eine Art Zertifikat für menschliche Arbeit?
Ja, überleg mal. Wenn die Öffentlichkeit und vielleicht auch dein Arbeitgeber beim Anblick eines KI-Wasserzeichens sofort annehmen, dass hier null menschliche Anstrengung nötig war, dann entwertet das auf Dauer die menschliche Expertise.
Das entwertet das ganze Kontext-Engineering und diese extreme Qualitätskontrolle.
Richtig. Vielleicht brauchen wir in Zukunft neben dem gesetzlichen Hinweis KI unterstützt eine Art Metrik, die die menschliche architektonische Absicht und die investierte Kontrollzeit misst. Quasi ein Gütesiegel für die menschliche Schwerstarbeit, um zu verhindern, dass wahre Expertise in einer KI-dominierten Wirtschaft völlig entwertet wird.
Ein Wasserzeichen für den menschlichen Schweiß, sozusagen. Für das intellektuelle Ringen mit der Maschine. Das ist ein gewaltiger, sehr faszinierender Gedanke, den wir am Ende dieser Reise für dich zum Nachdenken stehen lassen wollen.
Finde ich einen guten Abschluss.
Ich bedanke mich ganz herzlich. bei dir fürs Zuhören und Mitdenken bei dieser tiefgreifenden Analyse. Es ist extrem wichtig, nicht an der Oberfläche dieser Labels kleben zu bleiben, sondern den wahren Mechanismus dahinter zu verstehen. Bleib neugierig, lass dich von einfachen Stempeln nicht in die Irre führen und bis zu unserer nächsten gemeinsamen Recherche.